Hi Diana, ich weiß nicht, du kennst sicher auch diese Menschen, deren Energie sofort den Raum flutet. Sabine Askedom ist so jemand, du kennst sie bestimmt. Sie ist eine der bekanntesten Coaches in Deutschland, inzwischen 71 Jahre alt. Und wenn man mit ihr spricht, dann weiß man, warum sie so einnehmend ist. Sie zündet einen einfach an und ist total voller Lebenslust. Das war wirklich nett. Eines ihrer Bücher heißt The Queen of Fucking Everything. Und als ich das neulich nochmal sah, dachte ich, ja, das ist die Frau der Stunde. Also, hör mal rein.
Willkommen zu einer neuen Folge von Meno an mich. Denn dieser Podcast ist für euch, liebe interessierte und innerlich und äußerlich gereifte Frauen.
Jede Woche empowern wir euch mit Wissen und Inspiration. Wir sprechen mit spannenden Frauen über genau die Themen, die in der Mitte des Lebens plötzlich ganz groß werden.
Wir, das sind Diana Helfrich, Expertin für Frauengesundheit,
und Julia Schmidt-Jorzig aus der Brigitte-Redaktion. Heute spricht Julia mit
Sabine Askedom. Ich würde sagen, Deutschlands bekannteste Coachin, zumindest was Normalsterbliche betrifft. Unter Führungskräften kursieren vielleicht auch noch andere große weibliche Namen. Obwohl sie 71 Jahre alt ist, füllt Sabine Askedom Hallen, schreibt Bücher und denkt überhaupt nicht ans Aufhören. Und das ist gut so. Ihre positive Energie wird gebraucht, zum Beispiel hier bei uns. Denn ein überdurchschnittlich großer Teil ihrer Kunden sind oder ist weiblich und befindet sich in der Mitte des Lebens. Willkommen, Frau Askedom.
Hallo, grüße Frau Schmidt-Jotzig.
Sie haben einen Umzug hinter sich gebracht und haben trotzdem Zeit. Vielen Dank vorab.
Schöne Abwechslung zum Kartons auspacken.
Ja, genau, ist doch gut. Okay, das bin ich gerne. Als ich im Vorgespräch sagte, uns würden im Podcast besonders die Frauen ab der Lebensmitte interessieren, waren sie Feuer und Flamme und haben auch ganz heftig genickt, als ich meine Annahme äußerte, dass vor allem Frauen in der Lebensmitte sie aufsuchen. Warum?
Na, es kommt so ein Moment nach viel Busy sein und sich beweisen und sich finden und arbeiten und was erreichen. Ja, da kommt so eine Minute, eine Sekunde des Zweifels. Ist es das, was ich wirklich wollte? Habe ich mich dafür so angestrengt? Will ich die nächsten 20, 30 Jahre so leben? Und diese Fragen, die wandern so durchs Hirn und schaffen so eine gewisse, was soll man sagen, so ein bisschen Selbstzweifel, aber vor allem auch so eine Lust auf Neues.
Und ihm macht es offensichtlich Freude, genau da die Menschen zu treffen. Das habe ich richtig interpretiert, ja, als wir darüber sprachen. Oder warum? Ja. Was ist es für Sie als Coachin? Was macht das so besonders?
Also erstens kenne ich das selbst natürlich. Ich habe mit 48, glaube ich, mich selbstständig gemacht als Coach und als Trainerin, Rednerin. Und auf der anderen Seite habe ich so viel gelernt, so viel Tools, sage ich jetzt mal, so viel Werkzeug, so viel hilfreiche Methoden, von denen ich einfach weiß, dass sie helfen können, Gedanken zu ordnen, kreativ zu werden, auf neue Ideen zu kommen und vor allem, und das brauchen wir Frauen ganz besonders, dann die Strategien zu entwickeln, wie wir es erreichen können.
Okay, ich will jetzt nicht Ihr ganzes Geschäftsmodell oder Ihr, sagen wir mal so, Ihr Business hier offenbaren, das können eh nur Sie so, wie Sie es machen, aber mich würde interessieren, Sie haben diese Tools so ein bisschen angesprochen, es ist ja vielleicht nicht jeder schon mal beim Coach gewesen oder bei einer Coachin. Was ist so das klassische Vorgehen eigentlich, was ist Coaching eigentlich und was unterscheidet es zum Beispiel von Psychotherapie?
Oh ja, großer Unterschied. Also im Coaching geht es vor allem darum, mein Gegenüber zum Denken zu bringen, zum Reden zu bringen, Dinge auszusprechen, die wir uns vielleicht manchmal selbst gar nicht zu sagen trauen. Also wirklich die Kreativität und unser inneres Wissen rauszuhauen, sage ich jetzt mal. Und meine Erfahrung ist halt eigentlich, das berühmte Wort eigentlich, wissen wir alle, was uns glücklich machen würde. Und dann kommen die vielen Aber. Und zum Beispiel ist so ein Tool, was ich entwickelt habe, der Aberbesen. Klingt ein bisschen nach Hexe, soll auch. Und das heißt, ich klopfe meine Aber darauf ab, können die mich wirklich hindern, die Veränderung anzugehen? Und viele Aber sind nur in unserem Kopf. Und das sind so Methoden, um wirklich so auszuleuchten, was spricht dafür, was spricht dagegen, und spinnen zu dürfen. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt im Coaching. Aussprechen, was ist. Aussprechen, was man so im Kopf hat. Und dann kann man es abklopfen. Ist es real? Schaffe ich das? Will ich das wirklich? Welchen Preis zahle ich dafür?
Ja, ich finde das ganz interessant, also oder wirklich nochmal bemerkenswert, darauf nochmal hinzuweisen, auf dieses Wissen. Weil ich glaube, dass es in der Tat bei ganz vielen so ist, dass man Dinge spürt. Also Bauchgefühl, da bin ich auch ein bisschen, weiß ich nicht, ob ich das wirklich so gut finde, diesen Begriff. Aber jedenfalls, man spürt eigentlich sehr, sehr viel, was ist gut, was ist nicht gut. Aber man traut sich nicht hin oder man traut diesem Bauchgefühl nicht hin oder man fühlt sich irgendwie aufgrund dieser Glaubenssätze irgendwie ja schuldig für dieses Gefühl. Das finde ich ein sehr schönes Bild, dass das bei Ihnen so einen Raum kriegt, das aussprechen zu dürfen, was ich eigentlich eh ahne.
Ja, genau. Ne? Also Bauchgefühl finde ich schon ganz gut, weil es, wir haben ja das Gefühl, es kommt aus dem Bauch und das bedeutet ja, es kommt aus unserem tiefsten Inneren. Und ich nenne das Körperweisheit. Und diese Körperweisheit haben alle Menschen, wenn sie sich selbst fühlen können. Und das ist so eine Krux in unserem Leben, dass wenn wir sehr eingespannt sind, wenn wir sehr gut funktionieren, manchmal vergessen oder ja es nicht mehr schaffen, zu fühlen, was in uns drin ist.
Und wie machen Sie diese Körperarbeit? Wie spricht dann der Körper? Wie, wenn Sie mal so ein Tool beschreiben oder wie arbeiten Sie, dass der Körper wirklich da sich zeigen kann?
Also ich arbeite gerne mit Visionsreisen. Also stell dir vor, es ist 3 Jahre später. Guck mal, wo du bist in deinem Wohnzimmer. Schau dich da mal um. Und so, also so eine Mini-Mini-Trance. Und dann kommen plötzlich Bilder. Und ich glaube, dass die Bilder uns weiterbringen. Und die Bilder kommen nur, wenn es eine Erlaubnis dafür gibt. Und dann natürlich auch die Möglichkeit, innezuhalten. Und ich glaube, dass so 2 Stunden Coaching beispielsweise für viele Frauen das erste Mal die Chance bieten, innezuhalten und mich nur um mich selbst zu kümmern. Und nicht zu denken, was sagt die Mutter, was sagt der Vater, was sagt der Partner, die Partnerin, was sagt mein Chef, meine Chefin dazu, sondern ich darf jetzt ich sein. Und diese Erlaubnis empfinden die meisten Menschen als grandios.
Gibt es dann so eine, also so, wenn Sie sagen, dieses Spüren geht manchmal verloren, also gerade bei Frauen in der Lebensmitte, die so eingespannt sind in so viele Themen oder zumindest vielleicht auch bis dahin sehr waren, fragen Sie das richtig ab? Wie geht's dem Körper?
Das ist schön, dass Sie das fragen. Ich habe mich natürlich auch verändert im Laufe von 30, 35 Jahren Coaching. Früher habe ich als erstes immer gefragt, wofür brauchen Sie eine Lösung? Also sehr vernünftig und zielgerichtet. Inzwischen frage ich als erste Frage, wie fühlen Sie sich? Und plötzlich kommen ganz andere Aspekte, kommen ganz andere Aussagen, als wenn ich frage, so, jetzt brauchen wir eine Lösung, jetzt mal los. Und dann stell dich oft fest, dass die sagen, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht lange. Oder dass sie mich das fragen, ich weiß gar nicht. Und dann werden Menschen so weich innen, das glaube ich, das können Sie sich vorstellen.
Total.
Da wird so diese Panzerplatte so ein bisschen gelöst. Da wird so die Tür aufgemacht zu dem, was in uns ist.
Werbung.
Bevor es weitergeht, hier ein paar Worte zu unserem Werbepartner Simon Mobile. Das sind die mit dem Waschbär namens Simon in cooler Jeanskutte werben und ich bin heute gewissermaßen die Waschbärin und darf deshalb an dieser Stelle auf den flexiblen Simon Mobile Vertrag hinweisen. Das heißt, viel Datenvolumen zu einem günstigen Preis, denn pünktlich zu seinem 5. Geburtstag schenkt Kollege Waschbär Simon euch dauerhaft mehr Datenvolumen. Zum Beispiel 70 GB ab 9,99 Euro oder 250 GB ab 21,99 Euro. Ihr seid weiterhin maximal flexibel durch die monatliche Kündigungsfrist, Top-D-Netz-Qualität inklusive 5G und eine Allnet-Flat ist auch dabei. Meno an mich-Hörerinnen erhalten als Neukundinnen bei Eingabe des Gutscheincodes MENO5 auf simon.link/meno oder in der App bis zum 26. Juli 2026 12 Monate monatlich 5 GB geschenkt. Alle Infos und den Link findet ihr auch nochmal in den Shownotes und jetzt geht es weiter mit der Folge. Ja, ich finde es auch ganz spannend, wenn Sie sagen, Sie haben sich von dieser wir suchen eine Lösungsherangehensweise gelöst, dass das ja wirklich ein sehr kognitiver Prozess dann war.
Ja, genau.
Und das Unbehagen, was man vielleicht auch in der Lebensmitte manchmal spürt, ne, ist es das jetzt alles noch? Das ist eben so kognitiv gar nicht zu lösen. Mhm. Ja, es ist auch meine Erfahrung. Ich hatte neulich, ich muss das einmal erzählen, ich arbeite ja auch als Coach und ich hatte neulich einen jungen Mann, das ist insofern passt das jetzt von der Zielgruppe gar nicht, aber ich fand sie das so unglaublich und das war ein Online-Coaching und ich weiß nicht, ob Sie das kennen, das Tetralemma angewendet, ja, das ist dieses, ne, wenn man so, man kann sich zwischen zwei Dingen nicht entscheiden, da gibt es aber die Auswahlmöglichkeiten von 4 auf einmal, also allein die Tatsache, dass es 4 Dinge gibt, zwischen denen ich mich entscheiden kann, macht es schon neu und es war dann wirklich so irre zu sehen, weil wenn der jeweils auf der einen oder anderen Lösung stand, der Körper hatte eine völlig andere Haltung, also man musste praktisch gar nicht reden. Ja. Ich habe das dann fotografiert im Online-Setting, weil ich sage, man muss es sich eigentlich nur angucken.
Ja, genau.
Dann ist völlig klar, was man machen muss. Das eine war total, also so ganz angespannt und zusammengesunken. Und das andere, der stand da so ganz lässig und man merkte, der fühlte sich total kompetent und der Körper hat es erzählt. Das ist echt irre. Ich kann das total teilen.
Und der Körper weiß oft besser als unser Hirn, was wir wirklich wollen.
Ja.
Der Körper weiß es längst und wir haben den Gedanken noch nicht gedacht und da weiß der Körper schon. Also es gibt so eine Mini-Übung, die ich mache, die ist wirklich läppisch eigentlich und uneigentlich ist sie genial. Wenn du nicht weißt, ob du dahin fahren sollst zum Geburtstag von der Cousine oder nicht, dann wirfst du eine Münze. Auf der einen Seite ist Kopf oder Zahl natürlich. Ich fahre oder ich fahre nicht. Und du wirfst die Münze, legst die auf deinen Handrücken verdeckt. Und dann nimm die Hand weg und schau an, was oben liegt. Und der Körper reagiert sofort. Da hat der Mensch noch keinen Gedanken gedacht. Du siehst sofort, Stirn wird verzogen oder Grins, Grins.
Ja, ja, interessant, ne? Weil den Vorgang, den kennt man natürlich, aber nicht das Fühlen.
Ja. Genau.
Das
genau.
ist eben wirklich was anderes. Wie war es bei Ihnen? Sie haben das schon angedeutet, als Sie so um die 50 waren. Was war Ihre größte Herausforderung oder Ihr größtes Glück in der Zeit?
Ich sage jetzt mal, die größte Herausforderung war mein Unglück. Also ich war in der Ehe nicht glücklich, es ging vieles schief, fühlte mich sehr ausgenutzt und ja betrogen und belogen. Also es war schon eine heftige Zeit. Und dann hatte ich angefangen als Coach zu arbeiten, so mit Mitte 40. Und ich erinnere mich, dass ich irgendwann so mit 48 gedacht habe, wenn du jetzt für dich keine Entscheidung triffst, kannst du nicht mehr als Coach arbeiten. Weil du kannst nicht anderen sagen, ja, komm, entscheiden Sie sich, ändern Sie was, wenn du es selber nicht tust. Und das war für mich so die innere, nicht nur Erlaubnis, sondern der Befehl, sortier jetzt dein Leben und dann kannst du weiter als Coach arbeiten. Und dann habe ich mich entschieden, auszuziehen zu Hause, viel später dann auch mich scheiden zu lassen. Kinder waren groß genug, wie ich dachte. Die haben dann später gesagt, Mami, wegen uns hättest du dich auch früher scheiden lassen können. Danke. Aber es war wirklich so eine Grundlebensentscheidung und das war mit Mitte, Ende 40. Und da war irgendwie auch die Kraft zu Ende, das alles zu tragen.
Ja.
Also für alles verantwortlich zu sein. Alles hinzukriegen, trotz der Zerwürfnisse in der Ehe, trotzdem eine schöne Familie zu schaffen. Und heute denke ich, wie habe ich das alles geschafft? Es war so irre anstrengend. Aber ich sage jetzt mal, wir Frauen haben Kraft ohne Ende oft. Bis es nicht mehr geht, weil dann ist Ende.
Und das finde ich natürlich eigentlich das Tolle, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, an dieser Lebensmitte, also ehrlich gesagt, fast dass die Kraft ausgeht, weil dadurch oder zumindest sich sehr verändert oder man sehr viel besser damit haushalten muss, weil man dann eben gewissermaßen gezwungen ist, auszusortieren oder zu priorisieren. Ne?
Ja, und ich habe dazu auch ein Tool entwickelt, ich nenne das die Energiebilanz. Man malt so einen Akku, also so eine Batterie auf ein Blatt Papier und dann trägt man ein von 0 bis 100, wie hoch ist mein Energiepegel? Und ich habe manche Kundinnen, da ist der bei 30% und da wird's gefährlich, sage ich mal. 50 ist okay, 80, 90 ist grandios, 100 hat fast niemand, weil wir haben immer irgendwas am Laufen. Und dann gucke ich mir an, welche Quellen habe ich, aus der sich meine Energie speist und welche Abflüsse. Also wo fließt denn meine Energie hin? Und witzigerweise, auch Leute, die eher sagen, habe ich noch nie gemacht sowas und Energie, es ist auch so ein bisschen verrufen, dieser Begriff schon. Und die wissen sofort, woher kommt die Kraft, wo fließt sie ab? Und manche haben ein Leck, sage ich immer. Und aus diesem Leck strömt so viel Energie raus. Und das kann sein eine Krankheit, eigene von jemandem, von unseren Liebsten, Grübeln, Sorgen, Selbstzweifel. Also es ist viel Inneres, was das abfließen lässt. Und wenn man das sieht, sich anschaut, dann wissen die Menschen, was sie zu tun haben. Also auch da wieder so visualisieren, und ich arbeite viel mit Bildern. Mhm. Visualisieren, dann schaue ich drauf und ich sehe einfach, woran es liegt, dass ich keine Energie habe.
Mhm. Ich finde interessant, dass Sie gerade angesprochen haben, sowas wie die Krankheit eines Partners. Mhm. Weil das sind ja Dinge, die geschehen im Leben, die suchen wir uns nicht aus. Und da ist es dann auch nicht so leicht zu sagen, ach nö, nervt mich irgendwie, nimmt mir Energie, hau ich jetzt ab. Ja?
Ja, das geht nicht.
Sondern es gibt Situationen, die sind ungut für uns und trotzdem ist uns wichtig, dass wir darin bleiben, weil wir es wollen, wirklich wollen.
Ja.
Und da finde ich jetzt nochmal interessant, also ganz viel auch in den Kursen, die Brigitte anbietet, geht es ja um dieses Mindset. In dieser Lebensphase. Und das ist immer, finde ich, so ein schmaler Grat, über dieses Mindset zu sprechen, wenn Leute wirklich in herausfordernden Situationen sind, die sich auch nicht lösen lassen. Ich sag mal, alleinerziehende Mütter. Ja?
Ja. Oh ja.
Oder wirklich kranke Partner. Mhm. Was immer es ist. Und wie würden Sie sagen, macht da das Mindset vielleicht trotzdem Unterschied? Und wie komme ich vor allen Dingen hin, wenn eine Situation eigentlich einfach wirklich beschissen ist? Ja? Also was ist es dann? Was macht es dann? Was macht den Unterschied?
Also ich kann es aus eigener Erfahrung erzählen. Mein zweiter Mann, mit dem ich dann wirklich sehr, sehr glücklich war, mit 54 habe ich ihn kennengelernt, ist nach 5 Jahren dement geworden. Und du denkst, du sitzt im falschen Film. Mhm. Dann habe ich ihn 5 Jahre zu Hause gepflegt, begleitet. Ich habe ihn mitgenommen auf meinen Reisen, weil ich musste ja arbeiten. Und nach 5 Jahren konnte ich nicht mehr. Und er ist weggelaufen immer. Also es war auch richtig dramatisch. Und dann kam er ins Heim. Ich hatte einen Heimplatz gefunden und dann bin ich zusammengebrochen. Mhm. Und das ist was, was ich auch immer wieder beobachte. Wir funktionieren sehr lange. Und wenn dann der Grund sich löst, wie auch immer, dann brechen Frauen oder Menschen oft zusammen. Also sie können nicht mehr. Aber wie lange wir durchhalten können, aus Liebe, aus Pflichtgefühl. Und gerade bei diesem Energiebilanz zum Beispiel, können wir ja nicht einfach unten das Leck zumachen und sagen, es ist mir jetzt wurscht. Dann brauchen wir mehr Quellen. Und das ist das, was Frauen ganz oft nicht tun. Also eine Quelle ist zum Beispiel um Hilfe bitten. Mit Freundinnen, mit Familie reden und sagen, Leute, ich kann nicht mehr. Ich brauche bitte für die nächsten 12 Monate Unterstützung. Wer kann mir wie helfen?
Wer macht die Steuererklärung, bitte?
Zum Beispiel. Oder wer bringt mir eine Topfsuppe? Oder wer bleibt mal bei mir zu Hause bei meinem Mann, sodass ich einfach mal alleine spazieren gehen kann? Und das ist mir auch hinterher erst wieder klar geworden, dass ich viel zu wenig um Hilfe gebeten habe. Ich bin ja die starke Frau, ich habe ja Energie ohne Ende und es ist ja schließlich meine Pflicht. Und deswegen rate ich auch immer wieder, wenn man in so einer Situation ist, wo so ganz starker Energieabfluss ist, bitte um Hilfe. Frag deine Nachbarin, ob sie dein Kind mit zum Kindergarten nehmen kann und wieder heimbringen kann. Sie fährt sowieso. Und dann sagen Frauen, ja, aber ich kann doch nicht und ich kann doch nicht immer für mich. Ich muss ja gar nicht immer sein. Wie wäre es mit 2-mal in der Woche?
Ja.
Also dieses um Hilfe bitten ist für mich eine der größten Leistungen, die wir schaffen können.
Naja, und überhaupt, das haben Sie jetzt ja als eine Quelle genannt. Ich glaube überhaupt diese Wahrnehmung, ja, die Situation ist, wie sie ist und ich kann vielleicht auch gar nichts dran ändern. Also ich kann ja nicht meine Kinder ins Heim geben oder wenn ich, jedenfalls möchte man es nicht. Also ich habe sie. Aber viele glauben eben so, dass man einfach immer nur weitermacht und dass es ohne Quelle geht. Und das ist, glaube ich, der erste Schritt überhaupt zu merken. Also gerade wenn ich das jetzt hier 18 Jahre machen muss und ich noch obendrauf Stress mit dem Ex-Partner habe oder was immer es ist, dann führt nichts an diesen Quellen vorbei, die ich für mich ganz persönlich identifizieren muss. Ne?
Ich war ja als junge Mutter von 2 Kindern, 2 und 4 Jahre alt, viele Jahre Redakteurin bei der Zeitschrift Eltern. Und da wurde ich ganz schnell die Ansprechpartnerin für Mütter, weil ich habe immer so aus der Praxis geschrieben, also nicht so pädagogisch, sondern ich werde bekloppt, ich werde wahnsinnig. Und das haben die Mütter natürlich sehr geschätzt. Und dann bekam ich oft Anrufe. Und dann habe ich gesagt, haben Sie nicht andere Mütter in der Nachbarschaft, mit denen Sie darüber reden können? Und dann war meistens die Aussage, ich möchte nicht, dass die merken, was ich für eine schlechte Mutter bin. Ist das nicht elendig? Also du vergräbst dich in deinen Selbstvorwürfen, ich müsste eigentlich ganz locker damit umgehen, und schneidest dich ab von Quellen, die da wären. Und dann habe ich immer gesagt, jetzt klingeln sie gleich, gehen raus, klingeln bei der nächsten Mutter, die in ihrer Nähe wohnt, und sagen, ich brauche gerade mal ihr Ohr. Darf ich gerade mal 10 Minuten mit ihnen reden? Ich werde gleich verrückt. Und die meisten Menschen freuen sich, wenn sie helfen können. Das ist ja das Verrückte an der Geschichte. Also ich traue mich nicht zu fragen, aber die anderen würden sogar sehr gerne helfen.
Ja, und je konkreter, desto besser. Ne?
Und vielleicht sogar davon profitieren, weil sie selber dann auch reden können.
Kann man sich selber coachen? Ich meine, Sie sind Coach.
Ja.
In den Phasen, in denen es bei Ihnen wackelig war, was haben Sie getan, um sich zu stabilisieren?
Also, wenn es wackelig war, habe ich mich selbst gecoacht. Das geht tatsächlich. Also, ich habe schließlich ein Buch drüber geschrieben, da kann man gucken, da sind die Tools drin, kann ich mal was aussuchen, was hilft. Ja,
kommt in die Shownotes.
Ja, schön. Als es mir richtig schlecht ging, wusste ich, ich kann mir nicht mehr helfen. Da kannst du der beste Coach der Welt sein und kannst dir nicht selber helfen. Und ich habe mir eine Therapeutin gesucht. Und das war in der Corona-Zeit, also ich hatte eh keine Aufträge mehr von einem Tag auf den anderen. Und dann habe ich ein Jahr investiert quasi in eine Therapie für mich. Und die hat mich aus meinem tiefen Tal wieder rausgeholt. Also es gibt Fälle, da hilft Coaching nicht mehr.
Ja, ja,
und
das
dann,
genau.
Ich habe, glaube ich, 2-3 Mal in Coachings gesagt, ganz ehrlich, wenn ich Sie wäre, ich würde mal, und dann sagt man, muss man sehr vorsichtig sein, ich würde mal eine Stunde mit einer Therapeutin buchen. Weil da kannst du mit Tools und Klugheit und so nicht mehr weiterkommen. Dann brauchst du Hilfe. Ich weiß, ich habe, glaube ich, die ersten 4 Wochen nur geheult, als ich bei der saß. Die hat mir immer nur Taschentücher gereicht. Aber das hat mir schon geholfen. Also betreutes Weinen ist halt viel besser als zu Hause schluchzen.
Ja, aber ich meine, Ihre Lebensgeschichte zeigt ja schon, es gab einen Tiefpunkt mit 46, also mit 46 haben Sie irgendwie gespürt, es muss sich was tun. Sie haben sich weitergebildet. Das ist mal das Erste. Das ist ja auch schon ein Tool, zu sagen, ich bilde mich weiter, damit ich mich weiterentwickeln kann. Das Zweite war, Sie haben sich aus einer Beziehung gelöst, die Ihnen nicht gut getan hat. Und damit war das Leben aber noch lange nicht vorbei, sondern Sie haben dann sehr erfolgreich sich beruflich selbstständig gemacht. Und trotzdem ist es danach dann auch nicht 30 Jahre lang nur gut.
Ja, nein,
es,
dann, leider
es bleibt ja wobbly sozusagen.
Ja.
Aber ich finde, so bei Ihnen kann man dann ganz gut spüren, wenn man das aktiv innerlich wirklich auch schaut, was ist jetzt gerade wichtig, dass das auch trotzdem wieder auf die Spur kommen kann, ne?
Ja, also ich habe, glaube ich, da ein Vorbild, ein ganz gutes gehabt. Meine Großmutter, mütterlicherseits, die ist 99 geworden. Und ich wusste von ihr, die ist im Kaiserreich geboren. Die hat den Ersten Weltkrieg miterlebt, dann Wirtschaftskrise, den Zweiten Weltkrieg. Flucht, Vertreibung mit 3 kleinen Kindern, neu angefangen in Niedersachsen in einem Dorf, die nicht glücklich waren, dass die Flüchtlinge gekommen sind, damals schon nicht. Und hat immer eine gewisse Heiterkeit ausgestrahlt. Und diese Heiterkeit hat mich so fasziniert. Und ich habe das Gefühl, ich habe sie von ihr geerbt, Gott sei Dank. Und Heiterkeit ist Freude trotz schlimmer Erfahrungen. Und ich glaube, das habe ich gelernt in meinem Leben. Du kannst trotzdem ein schönes Leben haben, obwohl du durch so tiefe Täler gegangen bist, in so tiefe Löcher gefallen bist. Es gibt ein Morgen, es gibt ein Danach und es gibt die Chance, sich immer wieder einzufangen und wieder ein schönes Leben zu haben. Und das versuche ich zu vermitteln. Ja, im Augenblick ist es richtig mies, wie sie behandelt werden. Sie werden gemobbt vielleicht sogar. Aber dieses Vertrauen in die Zukunft, das habe ich für mich gelernt und das möchte ich immer weitergeben, ob im Vortrag oder im Coaching. Es kann eine schöne Zukunft geben.
Ja.
Und ich muss was dafür tun. Das ist der Punkt.
Genau. Das ist, es kommt nicht von allein. Also wenn ich fokussiere auf dieses alles ist furchtbar, ne, dann wird es auch schwierig, weil dann habe ich auch das Gefühl, ich kann eh nichts machen. Dieses Gefühl kennen, glaube ich, viele. Es bringt eh alles nichts. Ich kann eh nichts machen. Ich hänge fest. Und was ich auch interessant finde mit diesem, wenn Sie von Zukunft sprechen, ist ja auch der Gedanke. Also ich glaube, viele denken, es ändert sich nichts. Und ich muss mich ja auch nicht ändern. Und ich glaube, das ist eine erste Annahme, weil es ändert sich ja ständig alles.
Ja.
Sowieso, ob ich es entscheide oder nicht, es ändert sich sowieso. Und diese Entscheidung dazu, diese Veränderung mitzugehen und auch zu wissen, was Sie gerade sagten, ne, diese schweren Zeiten, das hat man ja nach 40 Jahren hat man es begriffen, nach 50 erst recht, nach 60 erst recht, nach 70 erst recht. Die Guten kommen und gehen, aber die Schlechten halt auch.
Auch schlechte Zeiten sind irgendwann vorbei.
Ja.
Und eine Teilnehmerin meiner Ausbildung hat mal ihre Oma zitiert, die hat immer gesagt, kein Leid vor der Zeit. Das finde ich auch so einen starken Spruch. Also mach dir nicht heute schon Gedanken darüber, oh Gott, was später mal sein könnte, weil dann machst du den heutigen Tag kaputt damit. Kein Leid vor der Zeit heißt, wart's doch erst mal ab. Probier's doch erst mal aus.
Ja, ja, total.
Und vielleicht wird's gar nicht schlimm.
Total richtig. Und das ist das, was wir vorhin auch besprachen mit diesem Mindset, ne? Also, ja. Es kann sein, dass es grundsätzlich gerade beschissen ist, aber trotzdem scheint jetzt gerade die Sonne.
Genau.
Und das ist jetzt gerade gut. Und das auch wirklich zu sehen. Also, ich glaube, dafür, ne, was wir eben besprachen mit diesem Fokus, dafür so ein Gefühl zu entwickeln,
ja.
Dass ich einfach auch hinschauen kann und dadurch viel mehr auch die guten Dinge sehen kann, trotz schwerer Dinge.
Ja. Ich empfehle immer, Glückssteine zu sammeln. Mhm. Also Glücksnuggets. Mhm. Weil wir warten ja mal auf dieses große Glück, Riesenklumpenglück. Mhm. Aber das kommt ganz selten oder nur teilweise. Und ich empfehle, abends sich zu überlegen, was war heute schön? Worüber habe ich mich gefreut? Auf wen konnte ich mich verlassen? Was hat geklappt? So dass wir rauskommen aus diesem Gefühl, alles schwer, es klappt ja sowieso nichts. Mhm. Und Glücksnuggets sammeln, ich mache das sogar wirklich mit kleinen Steinchen, die ich golden angemalt habe. Die lege ich dann in so eine Schale abends. Und wenn da am Ende der Woche zu wenig drin liegen, nach meinem Gefühl, dann sollte ich mal mit meiner Familie oder mit meinen Freunden oder mit meinem Arbeitgeber reden und sagen, mir fehlen glückliche Momente. Und ich möchte gern mehr dafür tun. Und dann kommt dieses wunderbare Wort Eigenverantwortung.
Mhm.
Ich bin verantwortlich für mein Glück. Nicht mein Chef, nicht meine Partnerin, nicht meine Nachbarin. Ich hab's in der Hand. Und das ist das, was ihr mit Mindset wahrscheinlich meint. Ich kann was ändern. Ich sage immer, der einzige Mensch, den du ändern kannst, ist der, den du morgens gewaschen und gekämmt hast.
Mhm.
Und da können wir nur ansetzen und nicht, der sollte anders sein, warum ist die so, mag, das bringt uns überhaupt keinen Schritt weiter.
Naja, ich meine auch, also ihre Entwicklung da mit 46, sie sind jetzt ja nicht die Person, die sie heute sind, weil sie nichts unternommen haben.
Ja, ne? Stimmt.
Apropos, was kann ich sagen, sondern weil sie sich weitergebildet haben und damit auch eine finanzielle Unabhängigkeit.
Ja.
Sich ermöglicht haben. Also ihnen ist das Glück auch jetzt nicht vor die Tür geweht. Ne? Das ist, glaube ich, genau das, was sie meinen.
Wobei ich mich als Glückskind empfinde inzwischen mit 71, weil ich habe immer wieder Glück gehabt. Aber ich habe weder goldene Löffel im Mund gehabt als Kind, noch wurde es mir wirklich leicht gemacht. Aber in der Nachschau denke ich, ich wäre auch nicht der Mensch, der ich heute bin, hätte ich nicht die schweren Zeiten überstanden. Also wir werden ja geformt vom Leben. Und da gehören diese Auseinandersetzungen, diese Herausforderungen, glaube ich, genauso dazu wie glückliche Momente, wunderbare Zufälle. Also diese Mischung macht uns ja als Persönlichkeit aus. Und als mir das klar geworden ist, habe ich mich versöhnt mit dem Schlimmen. Hat lange gedauert, bin ich fast 70 geworden.
Mhm.
Und habe gedacht, okay, ohne diesen Mann, diesen Ersten, wäre ich nicht die Frau geworden, die ich heute bin. Also eine Spur von Dankbarkeit macht sich breit. Ich will es nicht übertreiben, um ehrlich zu sein. Aber auf der einen Seite habe ich auch von dieser Zeit sehr profitiert, basta.
Ja, und Sie haben danach ja eine Beziehung geführt, die anders war, ne?
Also ja, das, Gott sei Dank. Ja.
Auf andere Dinge achten können. Welche Rolle spielt bei den Frauen, die sich an Sie wenden, die Beziehung zum eigenen Körper?
Ich sage jetzt mal ehrlich, in meiner Preiskategorie nicht so häufig.
Mhm.
Also wer ins Coaching kommt, ist meistens berufstätig.
Mhm.
Hat Pläne oder möchte irgendwas auf den Grund kommen. Das ist eher in Gesprächen nach Vorträgen, weil ich das sehr aktiv anspreche, das Thema. Mhm. Also eine meiner Lieblingsjokes auf der Bühne ist, dass ich erzähle, dass ich am Anfang meiner Rednerkarriere immer auf der Bühne den Bauch eingezogen habe.
Mhm.
Das heißt, ich hatte auch keine Stimme mehr, weil wenn du nicht atmest, hast du keine Stimme. Und dann erzähle ich, irgendwann habe ich es kapiert und habe den Bauch einfach rausgelassen. Und dann sage ich immer, und dann habe ich festgestellt, man sieht es von vorne nicht mal, wenn ich den Bauch einziehe. Und dann drehe ich mich auf die Seite und mache einmal Bauch raus, Bauch rein. Und die Leute schmeißen sich weg. Und da kommen dann Frauen oft hinterher und sagen, ach, das war ja toll. Ich gehe auch nicht schwimmen, weil ich mich nicht traue.
Mhm.
Oder beim Essen denke ich immer, das denken die jetzt, ach, die Dicke frisst schon wieder. Und also ich entlaste Menschen. Und das ist so ein Teil. Und das ist in dieser Rednergeschichte eher mehr.
Mhm.
Und ich habe mal ein Buch geschrieben übrigens, das hieß, das Leben ist zu kurz für Knäckebrot. Gibt's leider nicht mehr, ist vergriffen. Aber danach habe ich ganz viele wunderbare Feedbacks von Frauen gekriegt, die gesagt haben, ich war das erste Mal nach 10 Jahren schwimmen. Ich habe mich getraut. Oh, dann freut das mein Herz.
Ja, und wie sind Sie selber dahin gekommen?
Wow.
Diesen Witz auf der Bühne machen zu können.
Manchmal muss man einfach alt werden. Nein, älter werden. Das ist mein Lebensthema. War es immer schon und wird es immer bleiben. Und ich glaube, ich habe mich irgendwann versöhnt mit mir selbst. Und es ist wirklich eine Versöhnungsarbeit. Erkennen, begreifen, wie ist es dazu gekommen? Kann ich was dran ändern? Will ich was dran ändern? Und ich habe irgendwann beschlossen, ich mache nie wieder in meinem Leben eine Diät. Und dann heißt es, wenn du mehr isst, als du verbrennst, dann bist du etwas dicker. Ja, so ist es. Mhm. Und auf der anderen Seite denke ich, nach den vielen wirklich schrecklichen Dingen, die ich auch in meinem Leben erlebt habe, war das vielleicht mein Schutz. Andere trinken, andere, weiß ich nicht, rauchen zu viel. Und ich glaube, dass meine Körperhülle, die gut gepolstert ist, mich, glaube ich, vor Verzweiflung manchmal auch geschützt. Aber dann denke ich mir, dann ist es meine Verantwortung. Und wenn ich da 5 Jahre früher sterbe, schon mit 100 statt mit 105, dann ist es so. Ich glaube, das ist mein Lieblingssatz überhaupt. Dann ist es so. Und ich bin nicht auf der Welt. Und das ist eine alte Brigitte-Weisheit. Die werde ich meinem Leben nicht vergessen. Die stand in der Brigitte. Das muss gewesen sein 1982, 84. Mhm. Du bist nicht auf der Welt, um anderen eine Freude zu machen oder so ähnlich. Oder um anderen zu gefallen. Mhm. Das gab's mal eine Postkarte, die klebte, glaube ich, sogar in der Brigitte. Und die hat mein Leben verändert. Du bist nicht auf der Welt, damit andere mit dir zufrieden sind oder so ähnlich.
Ja, ich finde auch, was Sie erzählt haben, dass das vielleicht auch einfach eine Methode war, um bei Kräften zu bleiben, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das Ergebnis davon dann auch liebevoll anzuerkennen, zu sehen, ja, es war sozusagen vielleicht mein Ventil, andere machen andere Sachen.
Ja.
Und ich verstehe, dass ich das gemacht habe und ich habe jetzt auch gar keinen Bock, das zurückzudrehen. Und das ist mir viel zu aktig.
So ist es. Das habe ich. Ich habe 30 Jahre Diäten gemacht, das reicht.
Ja.
Und wissen Sie, wann ich aufgehört habe? Als meine Tochter das erste Mal mit einer Freundin vor dem Spiegelschrank stand und sagte, guck mal, ich habe so dicke Oberschenkel. Und habe gedacht, wenn du jetzt nicht aufhörst, dann ziehst du deine Tochter mit in diese Spirale. Wie meine Mutter mich in die Abnehmspirale gezogen hat, Diätenspirale. Und für meine Tochter habe ich ja damit aufgehört. Und das finde ich heute noch wunderbar. Mir geht's dadurch gut, ihr geht's gut dadurch.
Ja.
Die ist wirklich nicht in diese Diätenspirale geraten. Und da bin ich heute noch stolz drauf.
Liebe Mino an mich Fans, ich würde mich total freuen, wenn ihr auch unseren Saisonwechsel-Newsletter abonnieren mögt. Den schreibe ich im Wechsel mit meiner lieben Kollegin Andrea Berning, einer Online-Kollegin, die wie Diana ebenfalls auf Gesundheit spezialisiert ist. Jede Woche findet ihr darin Inspiration, Buchtipps, Wissenswertes und kleine Lifehacks rund um das Thema Frauengesundheit in der Lebensmittel- und Wechseljahre. Den Link zum Saisonwechsel-Newsletter findet ihr in den Shownotes. Er flattert dann jeden Freitag in euer Postfach. Und jetzt zurück zur Folge. Sie haben es jetzt selber angesprochen. Sie haben ja, also Ihre Tochter zumindest, Sie haben ja ein richtiges Family-Business. Also ja. Es ist sozusagen, Sie haben das Business, Ihre Kinder sind daran beteiligt, also Sie haben es gemeinsam. Wie kam es dazu? Eigentlich reden doch alle davon, von Abnabeln und jeder muss irgendwie sich selbst durchschlagen. Sie machen es genau andersrum.
Ich bin da so eine, nicht Glucke, aber ich bin Herdentier, sagen wir es mal so. Mhm. Ich mag einfach meine Familie um mich herum und sie sind klug und sie können was und ich habe mir halt die besten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesucht und das waren zufällig meine Kinder. Na, meine Tochter hat schon als Studentin mit mir angefangen zu jobben. Also ich hatte eine Assistentin und sie kam dann stundenweise und dann hat sie sich da eingeführt und wurde immer besser. Und als dann das Studium aus war und sie gesucht hatte, habe ich ja gesagt, du kannst gern bei mir Festanstellung kriegen, wenn du möchtest. Und sie wollte. Und sie ist schon über 20 Jahre bei mir. Und meinem Sohn, der hat erst Koch gelernt, hat ein eigenes Unternehmen gehabt und war irgendwann an dem Punkt, wo er sagte, dieser Beruf bringt mich um. Geht nicht mehr. Und er hatte viele verschiedene Möglichkeiten und eine davon habe ich gesagt, wenn du willst, kannst du bei mir in die Askedom Coach Akademie einsteigen. Ich brauche da einen Geschäftsführer. Und dann hat er sich dafür entschieden. Und das ist jetzt auch schon wieder 10 Jahre her.
Also scheint zu funktionieren.
Und wir verstehen uns. Super. Und ich glaube, wir verstehen uns so gut, weil wir keine versteckten Spielchen spielen. Wir haben alles geklärt in der Familie, unsere Beziehung, was gut gelaufen ist in ihrer Kindheit, was nicht gut gelaufen ist. Und wir haben keine Vertreterkriege. Es gibt ja so, dass dann so Themen immer so mitschwingen. Wir sind ganz klar mit uns und ganz ehrlich und ganz deutlich. Und es macht einen Mörderspaß, mit den Kindern zu arbeiten, wenn da nichts dazwischen steht, sage ich mal.
Ja, aber ich finde schon diesen Mittelteil sehr, sehr wichtig, den Sie jetzt gerade so nebenbei erzählt haben, dass sie das auch alles mal ausgesprochen haben, auch wenn es nicht gut gelaufen ist. Ne? Ja. Also das ist jetzt nicht so, ah, super, wir sind immer super, es war immer alles total toll. Es gibt ja so diese Weihnachtsbriefleute, wo man denkt, beim Lesen denkt man, irgendwas kann nicht stimmen, es ist alles immer toll.
Ja, genau, geht's mir auch. Ja.
Genau, und sie sagen, da war natürlich, kann man sich ja auch denken, oder an zwei Fingern abzählen, in einer sehr schwierigen Beziehung, es kann es nicht einfach gewesen sein, Kinder großzuziehen und das dann auch einmal alles zu bearbeiten. Ich glaube, das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, das nochmal zu betonen, dass das, was sie auch gemacht haben. Ne?
Und ansprechen und zulassen und aushalten können. Und es war, wie gesagt, auch da Höhen und Tiefen, weil das hat natürlich Spuren hinterlassen, diese Partnerschaft. Aber ich glaube, dass wir da, also ich sage, das war meine Elternausbildung. Ich habe ja da unendlich viel, ich sage mal, Eltern war meine Coaching-Ausbildung. Mhm. Ich habe ja da so viel tolle Gespräche mit Psychologen, Therapeuten und so gehabt, dass ich da, glaube ich, schon viel aufarbeiten konnte.
Ja, man hat dann so ein theoretisches Gerüstzeug, ne? Also mit dem man selber dann sich selber anschauen kann. Ja, also ich habe schon versprochen, wir werden das natürlich auch machen, ihre Bücher und ihre Seite dazu verlinken, dass man gucken kann, was kann man von ihnen alles Tolles lesen, wo dann auch wirklich so richtig Toolkits mit drin sind und ja, oder eben ihre Kurse besuchen, mal ihre Vorträge.
Also ich weiß jetzt, wie der Brigitte-Spruch hieß.
Ja, Herr Lammert.
Ich bin nicht auf der Welt, um so zu sein, wie andere mich haben wollen. Das war der Spruch, der mein Leben wirklich geprägt hat.
Ja, mehr kann nicht kommen. Das ist das perfekte Schlusswort. Das ist ich danke Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Frau Ausgedom, trotz noch nicht ganz ausgepackter Kisten. Ich danke euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt, bis hierhin dabei zu sein. Also auch in diesem Falle lohnt es sich, wie ihr gehört habt, sehr in die Shownotes zu gucken. Zum einen verlinken wir natürlich die Bücher von Frau Ausgedom oder ihre Seite. Und zum anderen gibt es viele Angebote von der Brigitte für Frauen in der Lebensmitte, die dort immer zu finden sind, über Links, die ihr einfach nur anklicken müsst. Und schreibt uns gerne mit Wünschen für Themen an brigitte@podcast.de, auch für Flyer, die ihr eventuell auslegen wollt, in eurer Praxis zum Beispiel zum Thema Wechseljahr. Und bis wir uns wieder hören, viele Grüße aus der Mitte des Lebens und tschüss, Frau Ausgedom, nochmal.
Vielen, vielen Dank.
Ich danke Ihnen.